Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am vierten Tag nach dem Taifun Haiyan sind viele Menschen auf den Philippinen noch immer ohne Hilfe. Es sind zwar Lieferungen aus aller Welt unterwegs, aber sie kommen oft nicht durch ins Katastrophengebiet, weil Verkehrswege und Kommunikationstechnik weitgehend zerstört sind. Die Menschen brauchen Wasser, Lebensmittel und Medikamente. Polizei und Armee gehen gegen Plünderer vor.
Lebenszeichen aus einer Stadt am Abgrund. In Tacloban haben Helfer Satellitenschüsseln und Telefone aufgestellt. Erste Worte an die besorgte Familie in der Ferne. Hilfe kommt für die Überlebenden des Supertaifuns, aber sie erreicht noch zu wenige. Viele Straßen sind weiterhin blockiert. Die Menschen haben Durst und Hunger. Sie haben jetzt seit 4 Tagen kaum zu essen. Immer wieder gibt es Plünderungen, wohl auch Überfälle auf Hilfskonvois. Wir sagen allen ganz klar, wir werden mit ganzer Macht gegen Plünderer vorgehen. Diese Leute machen nur noch mehr Probleme. Dabei gibt es hier schon so viel Leid. Aus der Luft wird das Grauen sichtbar. Wirbelsturm Haiyan hat das Meer regelrecht aufgepeitscht. Ganze Siedlungen wurden von den Flutwellen mitgerissen. Bis weit hinein ins Land ist kaum ein Haus stehen geblieben. In Manila erklärt Präsident Aquino heute den nationalen Notstand. Das soll Gelder freigeben für schnellere Nothilfe und für den Wiederaufbau. Erstmals sind Helfer auch auf dem Landweg vorgedrungen, in bisher von der Außenwelt abgeschnittene Orte. Allein in Tolosa auf der Insel Leyte sollen etwa 1000 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Toten sind in Plastikplanen und Decken gewickelt. Sie sollen in Massengräbern bestattet oder verbrannt werden. Die Behörden haben Angst vor Seuchen. Wir haben hier 100% Zerstörung, sagt eine Beamtin. Alles ist weg, die Ernte ist vernichtet. Sogar die stabilsten Häuser sind jetzt Ruinen. Am Flughafen von Manila starten die ersten Transporter auch der amerikanischen Armee. Mit Lebensmitteln, Trinkwasser und Stromgeneratoren, dringend benötigt, läuft sie an, die Hilfe aus dem Ausland.
Auch aus Deutschland sind erste Helfer auf den Philippinen eingetroffen. Ein Vorausteam des Technischen Hilfswerks prüft, welche Ausrüstung im Katastrophengebiet gebraucht wird. Das Deutsche Rote Kreuz und weitere Organisationen bereiten humanitäre Hilfe vor. Die Bundesregierung hatte eine Soforthilfe von 500.000 Euro freigegeben und weitere Hilfen angekündigt.
Wenn es schnell gehen muss, kommt es vor allem auf gute Organisation an. Lagebesprechung der Aktion Deutschland hilft in Bonn. Mehrere Hilfsorganisationen haben sich telefonisch zusammengeschaltet, um ihren Einsatz auf den Philippinen zu koordinieren. Angesichts der Katastrophe eine extrem schwierige Aufgabe, denn die Hilfsgüter müssen nicht nur besorgt, sondern vor allem an die richtigen Orte gebracht werden.
Also es gibt zwei Themen. Das eine ist, dass Philippinen Inselstaat sind. Das heißt, die Katastrophe hat auf verschiedenen kleinen Inseln stattgefunden. Und das zweite ist, dass das Ausmaß der Katastrophe so enorm ist, wie zum Beispiel nach so einem Erdbeben wie in Haiti, dass sie nicht so schnell sich von Ort zu Ort bewegen können. Das wird die größte Herausforderung sein, da schnell zu den Menschen hinzugelangen.
Für die Helfer dürfte es also ein komplizierter Einsatz werden. Die meisten Organisationen sind inzwischen mit Erkundungsteams im Katastrophengebiet. In den Lagern, wie hier beim Technischen Hilfswerk in Mainz, packen Mitarbeiter Container mit Hilfsgütern und Equipment. Im Moment das Allerwichtigste, die Versorgung mit Trinkwasser.
Durch den Sturm wurden die Quellen, also die Brunnen, einfach verdreckt. Und das Trinkwasser ist jetzt schmutzig und möglicherweise auch verkeimt. Und um sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, damit die Menschen nicht krank werden, ist es ganz notwendig, einfach Trinkwasseraufbereitungsanlagen zu installieren.
Die Hilfsorganisationen hoffen nun auf Spenden und sind vorsichtig optimistisch. Denn nach ihrem ersten Eindruck ist die Bereitschaft der Deutschen zu helfen groß.
Spenden für die Opfer des Taifuns können Sie unter anderem bei der Bank für Sozialwirtschaft, Bankleitzahl 370 205 00, Konto 9292, Stichwort ARD-Taifun. Weitere Spendenkonten finden Sie bei uns im Internet. Zur Katastrophe auf den Philippinen sendet das Erste heute auch einen Brennpunkt um 20.15 Uhr direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Über das Ausmaß der Zerstörungen und die Not der Menschen informieren wir Sie außerdem auf tagesschau.de. Die Nachrichten vom Taifun auf den Philippinen haben auch den Beginn der UN-Klimakonferenz in Warschau geprägt. Viele Klimaforscher gehen davon aus, dass solche extremen Unwetter auch durch die Erderwärmung ausgelöst werden. Delegierte von den Philippinen riefen die Versammlung dazu auf, konkrete Gegenmaßnahmen zu beschließen. Der Gipfel soll ein Abkommen vorbereiten, das 2015 unterzeichnet und 2020 in Kraft treten soll.
Schweigeminute in Warschau. Die Delegierten der Weltklimakonferenz unterbrachen ihre Eröffnungszeremonie, um der Opfer des Taifuns auf den Philippinen zu gedenken. Die Naturkatastrophe beeinflusste den Klimagipfel in Polen massiv. Viele hier sprachen von einer eindringlichen Mahnung. Naderef Sanyo, Mitglied der philippinischen Delegation, fand bewegende Worte im Plenum. Er will bis zum Ende der Konferenz hungern, aus Protest. Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen, jetzt auf diesem Fußballplatz. Wir müssen aufhören, alles schön zu reden. Marcin Koroletz, der polnische Umweltminister, übernahm in Warschau den Vorsitz der Klimakonferenz. Er will Lösungen suchen, die alle 194 Vertragsstaaten unterschreiben können. Das macht eine Einigung eher unwahrscheinlich. Jeder von uns kann irgendetwas ganz besonders gut. Das soll er mitbringen als Zutat für die Medizin, mit der wir unseren Planeten heilen werden. 2 Wochen wollen die 9000 Delegierten im Warschauer Nationalstadion von heute an um eine neue Vereinbarung ringen, die 2015 in Paris verabschiedet werden und ab 2020 das Kyoto-Protokoll ersetzen soll. Polen als Gastgeber, ein Land, das voll auf Kohle setzt und nächste Woche parallel hier in Warschau im Wirtschaftsministerium sogar einen Pro-Kohle-Gipfel veranstaltet. Warum reißt sich so ein Land um die Weltklimakonferenz? Weil Polen als Gastgeber größten Einfluss auf die Tagesordnung hat und so ein Jahr lang alle Klimabemühungen ins Leere laufen lassen kann.
Auch über den Nordosten Somalias ist ein heftiger Sturm hinweggezogen und hat ganze Landstriche verwüstet. Der Präsident der halbautonomen Region Puntland, Farole, sprach von mindestens 100 Toten. Weitere Opfer werden befürchtet. Der Zyklon führte zu Überschwemmungen, die mehr als 100.000 Nutztiere mitgerissen haben sollen. Die Regierung hat die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Zur Halbzeit der Koalitionsverhandlungen haben Union und SPD heute zum 4. Mal in großer Runde beraten. Bislang konnten in zentralen Fragen keine wesentlichen Fortschritte erzielt werden. Umstritten bleiben unter anderem die Themen Mindestlohn, Steuern, Pkw-Maut und doppelte Staatsbürgerschaft. Dagegen steht das Konzept für eine Mietpreisbremse. Auch für die geplante Energiewende wurden erste Eckpunkte vereinbart.
Die Kanzlerin fuhr heute schon 3 Stunden vor Beginn der großen Runde bei der SPD-Zentrale vor. Denn zum 1. Mal wollten die Parteichefs von Union und SPD zunächst in kleinem Kreis beraten, Strittiges schon mal aus dem Weg räumen.
Es wird heute ein Teil des gesamten Prozesses und es wird Schritt für Schritt.
Wir sind von Berufswegen zuversichtlich.
Ja. Dabei sind sie heute doch wieder nur ein kleines Stück vorangekommen. Immerhin, der Umweltminister konnte schon vorab verkünden, dass man sich bei der Energiewende im Grundsatz einig sei.
Ja, ich glaube, das wird heute eine ganz gute Sitzung. Wir sind im Energiebereich vorangekommen. Wenn wir das, was wir besprochen haben, gemeinsam umsetzen, dann kommt die Energiewende in ruhigeres Fahrwasser und die Dynamik beim Preis- und Kostenanstieg wird gebrochen.
Saubere Energien ja, aber eben nicht um jeden Preis. Das sagt auch die SPD.
Wir wollen, und das ist gerade für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein wichtiger Punkt, auch Bezahlbarkeit für die Stromkunden am Ende erreichen. Das sind sowohl Unternehmen, aber natürlich auch die vielen Millionen Privatkunden in Deutschland.
Um den Anstieg der Strompreise zu bremsen, wollen Union und SPD den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich verlangsamen. So soll die Stromleistung der Windparks auf Nord- und Ostsee um rund 1/3 weniger wachsen als bisher geplant. Und an Land wird die Förderung von Windanlagen besonders an windstarken Standorten zusammengestrichen.
Da gehört allerdings zur Wahrheit dazu, dass die Hauptaufgabe und die Hauptlast dann auch in einer möglichen zukünftigen Regierung erst noch zu tätigen ist.
Der Streit um Details also erstmal vertagt. Und damit auch die konkrete Ausgestaltung der zukünftigen Energiepolitik, wenn es denn zur Großen Koalition kommt.
Ein- und Ausblicke zu den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD jetzt live von Ulrich Deppendorf aus Berlin.
Es war eine weitere langsame Annäherung bei den verschiedenen Themen. Das gilt besonders für die Energiewende. Konkret wird es erst in den letzten Nächten vom 25. bis 27. November, wenn es um die Finanzierung der Vorhaben geht. Am Ende entscheiden dann die drei Parteivorsitzenden. Das gilt für die endgültige Ausgestaltung der Energiewende, die beide Seiten wollen, genauso wie für die strittigen Themen Betreuungsgeld, Mütterrente, doppelte Staatsbürgerschaft, Mindestlohn. Bei der Maut muss sich die CSU möglicherweise nur mit einem Prüfauftrag während der kommenden Regierungszeit zufrieden geben. Horst Seehofer bekommt für seinen CSU-Parteitag in knapp 14 Tagen also kein Geschenk, genauso wenig wie Sigmar Gabriel für den schon am kommenden Donnerstag beginnenden SPD-Parteitag in Leipzig. Dennoch, am 17. Dezember soll nach den bisherigen Plänen die neue Bundesregierung vereidigt werden. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Die Internationale Atomenergiebehörde und der Iran haben weitere Schritte der Zusammenarbeit vereinbart. Danach sollen Inspektoren besseren Zugang zum Reaktor in Irak erhalten. Der Militärstützpunkt Parchin bleibt allerdings tabu. Dennoch wird die Vereinbarung als positives Signal für die vertagten Gespräche der 5 UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran gewertet. Der Westen verdächtigt das Land, heimlich an Atomwaffen zu arbeiten.
Das griechische Parlament hat in der Nacht einen Misstrauensantrag gegen die Koalitionsregierung abgelehnt. Die Oppositionspartei Bündnis der radikalen Linken Syriza protestierte mit dem Antrag gegen die strikte Sparpolitik der Regierung. Ministerpräsident Samaras zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert. Griechenland steckt in einer Wirtschaftskrise und ist seit 2010 auf Rettungskredite in Höhe von 240 Milliarden Euro der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds angewiesen. In Frankreich und in weiteren Ländern Europas ist heute an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 95 Jahren erinnert worden. Präsident Hollande legte in Paris einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Regierungsgegner nutzten die Feier für Proteste. Sie buhten und pfiffen den Präsidenten aus. Mehr als 70 Störer wurden festgenommen. Einige von ihnen rechnet die Polizei dem rechtsextremen Lager zu.
Nach mehr als 7 Wochen Haft verlegt die russische Justiz die Greenpeace-Aktivisten von Murmansk nach St. Petersburg. Die 30 Beschuldigten, unter ihnen 2 Reporter, werden nach Angaben der Umweltschutzorganisation derzeit mit einem Zug in die nordwestrussische Metropole gebracht. Als Grund gaben die Behörden an, für die Vergehen sei nicht die Justiz in Murmansk zuständig. Die Aktivisten hatten gegen Ölbohrungen in der Arktis protestiert. Ihr Schiff Arctic Sunrise war von der russischen Küstenwache aufgebracht worden.
Irmgard Schwetzer ist neue Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die 71-jährige FDP-Politikerin hatte sich den Delegierten des Kirchenparlaments gestern Abend im 3. Wahlgang als Kompromisskandidatin gestellt. Zuvor war der favorisierte ehemalige bayerische Ministerpräsident Beckstein von der CSU in 2 Wahlgängen durchgefallen. Möglicher Hintergrund ist der heftige Streit zwischen Konservativen und Liberalen über das künftige Familienbild der Evangelischen Kirche.
Die Jecken sind wieder los. Pünktlich um 11.11 Uhr hat in den Karnevalshochburgen die 5. Jahreszeit begonnen. Strahlender Sonnenschein sorgte für beste Feierlaune.
Wenn Löwen über den Zebrastreifen gehen, dann ist Karneval. Rund 70.000 Jecken feiern heute am Kölner Heumarkt. Besonders gerne machen sie sich über Bischof Theberts van Elst lustig.
Ja, aber ich geh mal, wie ich bin, und lass heute mal richtig krachen. Ihr zahlt's ja.
Die Kölner starten heute mit 2 Sekunden Verspätung in den Karneval. Es kommen so viele Feierlustige, dass der Heumarkt schon am Vormittag von der Polizei abgeriegelt werden muss. Die Stimmung ausgelassen.
Da muss man dabei sein, das kann man nicht beschreiben.
Alle sind gut drauf, alle feiern Karneval. Ganz Deutschland trifft sich hier und feiert zusammen und alle sind Freunde, alles ist toll.
Ähnlich voll ist es in der Düsseldorfer Altstadt, als der Hoppeditz traditionell aus dem Senftöpfchen steigt. Pünktlich die Eröffnung der Karnevalssession in Mainz, die diesmal besonders lange dauert. Aschermittwoch ist am 5. März. Und weil das bunte Treiben so schön ist, wollen Narrenvereinigungen aus ganz Deutschland den Karneval gerne zum Weltkulturerbe erheben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. November.
In der Südosthälfte Deutschlands bleibt es morgen unter Hochdruckeinfluss noch recht freundlich. Von Nordwesten erreichen uns aber wieder die Wolken eines Tiefausläufers, und zwar schon heute Nacht. Von der Nordsee zieht dabei Regen auf. Im übrigen Land ist es neben Wolkenfeldern zum Teil klar und trocken. Gebietsweise bildet sich Nebel. Der kann sich morgen vor allem zwischen Donau und Bodensee hartnäckig halten. Sonst scheint im Südosten vielerorts die Sonne. Die Wolken im Nordwesten breiten sich später bis in die Mitte aus. Zeitweise fällt Regen. Der südliche Wind weht meist schwach bis mäßig, an den Küsten zunächst auch frisch bis stark. Unter klarem Himmel heute Nacht Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost, an der Nordsee bis plus 7 Grad. Dort morgen noch bis 11, im Dauernebel des Südens um 3 Grad. In den nächsten Tagen sinken die Temperaturen noch etwas. Am Mittwoch im Süden und Südosten viele Wolken und etwas Regen, im Bergland auch Schnee, sonst recht freundlich. Donnerstag und Freitag überwiegen die Wolken dann in der Südwesthälfte, Richtung Nordosten auch häufiger Sonnenschein.
Thomas Roth meldet sich um 22.25 Uhr mit diesen Tagesthemen: Überleben in den Trümmern, was Helfer aus dem philippinischen Katastrophengebiet berichten und die Hightech-Fußballer der TSG Hoffenheim.